Sie hören den Kurier.
Meine Damen und Herren, ich wende mich heute an Sie, weil etwas eingetreten ist, was es in dieser Form in unserem Land noch nicht gegeben hat. Und darüber möchte ich Sie unverzüglich informieren.
Mit diesen Worten fing Bundespräsident Alexander Van der Bellen gestern sein Statement an, in dem er sich an alle Österreicherinnen und Österreicher gewendet hat. Warum er sich an die Öffentlichkeit gewendet hat, hat folgenden Grund. Der Finanzminister Gernot Blümel ist der Aufforderung, Akten an den Ibiza-Untersuchungsausschuss zu liefern, lange nicht nachgekommen. Aus diesem Grund hat der Verfassungsgerichtshof gestern beim Bundespräsident die Exekution dieses Erkenntnisses beantragt. Zur tatsächlichen Exekution durch den Bundespräsidenten musste es nicht kommen, denn die Akten wurden gestern dann doch noch geliefert. So viel zur Kurzfassung. Was sich da genau abgespielt hat und wie es jetzt weitergeht, hört ihr aber gleich ausführlicher von meinem Kollegen Christian Böhmer. Außerdem gibt mir Politikberater Thomas Hofer noch seine Einschätzung zu den innenpolitischen Geschehnissen, welche Gründe hinter diesem Vorgehen stehen könnten und wie es jetzt mit der ÖVP weitergehen wird. Mein Name ist Caroline Bartosch und ich sage herzlich willkommen zum Daily Podcast des Kurier. Innenpolitisch ist also wieder mal einiges los bei uns im Land. Im Moment ist die Aufmerksamkeit wieder mal auf unseren Finanzminister Gernot Blümel und damit auf die ÖVP gerichtet. Einen kleinen Überblick über die Geschehnisse und warum alle Augen auf Gernot Blümel gerichtet sind, habt ihr zu Beginn schon kurz gehört. Aber bevor ich gleich noch mit Politikberater Thomas Hofer über seine Einschätzung zu diesem Thema spreche, wollen wir euch natürlich noch einen umfassenderen Blick über die Sachlage geben. Deswegen bin ich jetzt mit meinem Kollegen Christian Böhmer aus der Innenpolitik verbunden. Christian, innenpolitisch geht es wieder mal rund bei uns. Wir haben jetzt vorher schon kurz gehört, dass es um Akten geht, die der Finanzminister an den Ibiza-Untersuchungsausschuss liefern hätte sollen, aber lange nicht gemacht hat. Kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal Schritt für Schritt erklären, was hier eigentlich alles passiert ist im Vorfeld?
Also die Hörerinnen und Hörer wissen, dass es diesen Ausschuss gibt, der läuft und seit geraumer Zeit verschiedenste Akten, Unterlagen aus diversen Stellen, so auch aus dem Finanzministerium haben will. Und diese Unterlagen wollte das Finanzministerium unter anderem mit dem Hinweis auf den Datenschutz und auch dem Hinweis, dass es erstens zu umfassende Unterlagen sind und zweitens in den Unterlagen Daten von Mitarbeitern drin sind, die Gesundheitsdaten angehen und Krankmeldungen und so weiter angehen, betreffen. Aus diesem Grund wollte das Finanzministerium das sozusagen nicht liefern. Der Ausschuss hat dann, der Untersuchungsausschuss, kann zur Streitschlichtung den Verfassungsgerichtshof anrufen und der hat schon Anfang März gesagt und festgehalten, die Akten sind zu liefern. Das Finanzministerium und der Finanzminister waren aber weiterhin säumig und haben bis 6. Mai nichts getan. Und die sozusagen die Oppositionsparteien im Ausschuss haben daraufhin ihn angerufen und gesagt, er möge dafür sorgen, dass diese Entscheidung vom März sozusagen umgesetzt wird. Und das hat er getan, der Verfassungsgerichtshof, und hat einen einmaligen Schritt gesetzt, nämlich die Hofburg, also den Bundespräsidenten, das Staatsoberhaupt, darum oder ihm aufgetragen oder zur Hilfe sozusagen geholt und gesagt, der Bundespräsident muss jetzt dafür sorgen, dass das umgesetzt wird, diese Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs. Und das Spannende ist, dass dem Herrn Van der Bellen als Bundespräsident dafür sehr viele Möglichkeiten offen stehen. Also er kann sich diverser Behörden bedienen und er kann sogar, das hat alles die Verfassung vorgesehen, sogar das Bundesheer dafür in Marsch setzen. Es ist dann aber Folgendes passiert. Es hat die Hofburg, oder konkret Alexander Van der Bellen, am 6. Mai jetzt eben festgehalten, dass das passiert sei und dass er sich damit auseinanderzusetzen habe. Und daraufhin hat er ein Telefonat mit dem Finanzministerium oder dem Finanzminister geführt und der hat ihm glaubhaft versichert offensichtlich, dass noch am selben Abend alle Akten geliefert werden. Das ist auch, soweit man das jetzt überblicken kann, passiert. Und Van der Bellen hat auch gesagt, na gut, wenn alles geliefert wird, dann wird es keine weiteren Schritte geben müssen. Strittig ist jetzt noch, und das ist Gegenstand wahrscheinlich von weiteren Auseinandersetzungen, welche Qualität die Akten haben, oder gar nicht Qualität, sondern welche Geheimhaltungsstufe, weil das Finanzministerium hat offensichtlich vieles nach wie vor als geheim tituliert, und damit sind einige Fraktionen und Vertreter im Ausschuss sozusagen nicht einverstanden, und jetzt wird es darum gehen, bleiben diese Unterlagen geheim, bleiben sie nicht geheim, werden sie anders qualifiziert, das obliegt jetzt unter anderem dem Nationalratspräsidenten oder dem Nationalratspräsidenten, dem Herrn Wolfgang Sobotka, und der war ja in den vergangenen Wochen und Monaten schon, hat sich ja den ein oder anderen Clash mit den Oppositionsparteien im Ausschuss geliefert. Also da stehen noch einige Konflikte an wahrscheinlich.
Mhm. Du hast schon angesprochen, die Oppositionsparteien. Jetzt sind die Akten eben gestern geliefert worden. Welche Reaktionen sind denn bisher, seit die Akten gestern geliefert worden sind, zu verzeichnen gewesen? Wer hat sich denn da zu Wort gemeldet? Und
ja, also es gibt sozusagen diese generalpolitische Einschätzung, die zum Teil auch gestern schon Verfassungsjuristen geäußert haben, dass es einigermaßen peinlich sei, dass es überhaupt so weit kommen musste. Also was man schon festhalten muss, ist, dass es bislang noch nie so weit gekommen ist, dass der Bundespräsident vom Verfassungsgerichtshof dazu angehalten wurde, eine Entscheidung zu exekutieren. Das ist einmalig, und das ist politisch auch einigermaßen peinlich. Die Reaktionen der Nichtregierungsparteien im Ausschuss und auch außerhalb sind erwartbar und absehbar. Da gab es Rücktrittsaufforderungen an den Herrn Finanzminister. Wobei man zwei Dinge auseinanderhalten muss. Ja, das eine ist sozusagen, wer äußert die Kritik, und das andere ist, es geht in dem Fall jetzt nicht gar nicht konkret um Chats vom Herrn Blümel oder Unterlagen von Blümel ad personam, sondern Blümel hat als Chef der Behörde des Finanzministeriums einfach gesagt, er will diese ganzen Unterlagen. Da geht es um Abteilungsleiter, die mit dem Thomas Schmidt, dem ÖBAG-Chef, mutmaßlich Kontakt hatten und Chats hatten und sich ausgetauscht haben, um deren Unterlagen geht's, ja. Spannend fand ich schon, dass selbst innerhalb der ÖVP einige gesagt haben, der Landeshauptmann Stelz aus Oberösterreich war so jemand, man hätte es nicht so lang rauszögern müssen und hätte man das wirklich darauf ankommen lassen müssen, dass man bis zum quasi vorletzten Schritt, der letzte Schritt wäre ja die Exekution gewesen, aber bis zum vorletzten Schritt geht, ist nicht unbedingt eleganteste aller Varianten.
Das heißt, da gibt's durchaus auch innerparteilich Kritik an diesem Vorgehen?
Da gibt's innerparteilich Kritik und ich würde nicht so weit gehen, da gleich daran abzuleiten, dass sozusagen die ÖVP ein grundsätzliches Problem hat mit allen staatlichen Institutionen und sozusagen das eine Geringschätzung ist, weil es nicht um ÖVP-Politiker ad personam geht. Aber es kommt schon auch in der Entscheidung des VfGH heraus, und das haben auch Bernd Christian Funk zum Beispiel und andere gesagt, dass die Argumente, mit denen das Finanzministerium gesagt hat, wir wollen die Unterlagen nicht hergeben, dass die eigentlich schon ziemlich, Funk hat sie grenzwertig genannt, seien, und dass eigentlich von vornherein klar war, dass der VfGH dann zu einer Exekution ausrücken, sozusagen, wenn man das so sagen kann, wird. Also eigentlich hätte man dann damit rechnen können, dass es soweit kommt, und möglicherweise hätten sich Gernot Blümel und das Ministerium und alle Beteiligten das ersparen können.
Mhm. Abschließend noch ganz kurz die Frage, jetzt sind die Akten gestern eingelangt. Du hast schon gesagt, im Moment mit einer sehr hohen Sicherheitseinstufung. Wie wird es denn jetzt konkret weitergehen? Was sind jetzt die nächsten Schritte? Wer hat da welche Möglichkeiten?
Naja, jetzt muss man schauen, ob die Abgeordneten im Ausschuss zufrieden sind mit dem, was geliefert wurde. Das würde ich mal stark bezweifeln. Und dann beginnt eigentlich sozusagen das Gezerre darum, ob sie deklassifiziert werden oder nicht. Und ganz offen ist noch die Frage natürlich, ob das Ganze nicht auch ein Präjudiz ist für Chatnachrichten, die der Ausschuss von Bundeskanzler Sebastian Kurz haben will. Also wir haben Expertenmeinungen, die da sagen, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Warum? Zur Erklärung, Bundeskanzler Kurz hatte gesagt, es gibt einfach keine Unterlagen, die sind verschwunden und vernichtet. Und durchaus wohlmeinende beziehungsweise auch gut informierte Verfassungsjuristen sagen jetzt, naja, das könnte schon dazu führen, dass man einmal als Verfassungsgerichtshof auch nachschauen lässt und Nachschau halten lässt, ob dem auch tatsächlich so ist. Also sozusagen, wie das denn im Detail aussieht, ist aber noch offen. Aber es ist jedenfalls eine spannende Frage und was das jetzt für die Chatnachrichten vom Herrn Bundeskanzler heißt.
Alles klar, dann sage ich danke dir, Christian, für diese Zusammenfassung der jetzigen Sachlage.
Gut, sehr gerne.
So, jetzt wisst ihr mal, was sich da so abgespielt hat und auch noch abspielt. Um das Ganze auch noch politisch einzuordnen, bin ich jetzt mit Politikberater Thomas Hofer verbunden. Mit ihm spreche ich darüber, was die Gründe für dieses Vorgehen sein könnten, ob das seiner Meinung nach bedeutet, dass die ÖVP keinen Respekt vor dem Höchstgericht hat und wie es jetzt mit der Partei weitergehen wird. Herr Hofer, der Verfassungsgerichtshof setzte einen sehr ungewöhnlichen Schritt und beantragte bei Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen die Exekution einer seiner Entscheidungen, nämlich die Lieferung der E-Mails aus dem Finanzministerium, die laut VfGH dem Ibiza-Untersuchungsausschuss zugestellt werden müssen. Blümel kam ja dieser Entscheidung lange nicht nach. Gestern wurden die Akten dann doch noch geliefert. Aber Van der Bellen sagte davor in seinem Statement, dass es so etwas noch nie gegeben hat, dass beim Bundespräsidenten eine Exekution beantragt werden musste. Wie beurteilen Sie denn diesen Fall, dass es überhaupt so weit kommen musste?
Ja, das ist genau der Punkt, den ich nicht verstehe. Denn dass es da eine gewisse Konfrontationsstellung gibt zwischen der Opposition und dem, dass natürlich die Opposition im Ausschuss der Druck macht und ÖVP-geführten Ministerium, das ist klar. Also auch das Finanzministerium war davon schon betroffen und das war, und das ist jetzt das Unverständliche, sicherlich auch in Kenntnis der Tatsache, was der nächste Schritt des Verfassungsgerichtshofs nach eben dieser Aufforderung schon Anfang März sein würde. Und das konnte eben nur sein, die Aufforderung an den Bundespräsidenten, das zu exekutieren. Und im Wissen dessen hätte ich gedacht, dass man dann spät aber doch davor noch liefert. Und dass die Akten vorbereitet waren, darauf deutet ja dann die schnelle Lieferung gleich nach dem Auftritt Van der Bellen hin. Also ich finde, man hat da sehenden Auges eine öffentlichkeitswirksam wirklich alles andere als tolle Performance abgegeben. Man hätte sich diese Zuspitzung, diese Eskalation sicherlich sparen können. Und jetzt will ich nicht sagen, war sicherlich auch schützenswerte Persönlichkeitsrechte einzelner Ministeriumsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt. Darüber kann man alles diskutieren, das ist gar keine Frage. Es sind sicherlich im Zuge der gesamten Geschichte in den vergangenen Monaten auch teilweise Chats aufgetaucht, die aus meiner Sicht nicht unbedingt mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun hatten. Aber so wie man jetzt vorgegangen ist, das geht schlicht und ergreifend nicht aus meiner Sicht. Da nimmt man auch einen Kollateralschaden am eigenen Image in Kauf und natürlich jetzt rein aus der parteipolitischen Sicht gesehen, nimmt da die ÖVP auch in Kauf, dass die Erzählung der Opposition, wonach sich die ÖVP nicht um den Staat schere, dass die einfach da auch natürlich weiter erzählt werden kann und ein neues Kapitel bekommt. Und das ist aus meiner Sicht dann im Mindesten ungeschickt gewesen und natürlich ist es auch demokratiepolitisch ein gutes Signal, dass insgesamt diese Diskussion gerade an die Bevölkerung aussendet.
Sie haben jetzt schon vieles angesprochen, auf das ich gerne gleich noch zu sprechen kommen würde. Beginnen wir vielleicht mit dem demokratiepolitischen Punkt, den Sie gerade angesprochen haben. Die ÖVP hat sich dem Erkenntnis des VfGH ja widersetzt, wie Sie schon gesagt haben, beziehungsweise es lange ignoriert. Heißt das, dass die ÖVP keinen Respekt vor dem Höchstgericht beziehungsweise vor dem Rechtsstaat hat?
Nun, zumindest wird dieser Eindruck erweckt. Ich würde nicht hoffen, dass es so ist. Und wie gesagt, es ist auch Gernot Blümel, dem Ansinnen dann transportiert über den Bundespräsidenten auch nachgekommen. Nur diesen Schritt hätte es aus meiner Sicht nicht brauchen dürfen, denn damit kommt nicht nur Blümel in die Bredouille, sondern auch Van der Bellen im Übrigen. Das ist ja für ihn auch nicht jetzt eine angenehme, eine alltägliche Situation. Auch für den VH ist es keine angenehme Situation. Und insofern, glaube ich, war das eben wirklich mehr als unnötig. Ja, also das ist so nötig wie ein Kropf. Und insofern muss man da einfach schon dahinter fragen, warum es zu dieser massiven Eskalation gekommen ist. Und die, wie ich vorhin gesagt habe, natürlich kann die Opposition da jetzt für sich behaupten, dass das eben ein insgesamt schlampiges Verhältnis zum Rechtsstaat wäre. Es hat heute in der Früh auch der Verfassungsjurist Meyer das ausgeführt, welche Zitate da schon in der Vergangenheit problematisch waren. Sicherlich auch einer gewissen Emotionalität geschuldet. Und ich würde, wie gesagt, noch einmal nicht hoffen, dass das tatsächlich politische Linie ist. Aber man muss da schon aufpassen, dass man eben solche Grenzen auch nicht und schon gar nicht in Permanenz überschreitet. Denn das macht natürlich auch was in der Öffentlichkeit und gibt eben insgesamt von der politischen Landschaft kein Gut ab. Es ist insgesamt nicht nur auf einer Seite, sondern auf mehreren Seiten auch emotional eskaliert immer wieder rund um den Urschuss. Und das ist, was die Aufklärung von Vorwürfen angeht, sicherlich nicht die ganz optimale Vorgehensweise.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass davon auszugehen ist, dass die Akten ja bereits vorbereitet waren, da sie gestern so schnell geliefert worden sind. Aber was schätzen denn Sie, dass die Gründe sind, die hinter dieser Aktion stehen? Sind das echte legitime Gründe oder war das reine Taktik?
Nun, es wird vielleicht von beiden etwas sein. Ich war da nicht dabei. Ich will da auch nicht zu sehr mutmaßen über Dinge, die ich jetzt so im Detail nicht weiß. Natürlich ist es so wie ich es vorhin gesagt habe, dass es klarerweise auch schützenswerte Bereiche gibt und in Chats natürlich auch immer wieder formuliert wird oder in Mails formuliert wird, so dass man eben nicht grundsätzlich davon ausgeht, dass das in der Öffentlichkeit steht. Und dann ist die Frage, ist da was rechtlich oder gar strafrechtlich Relevantes dabei, ja oder nein? Das ist schon das Zentrale. Also dass man eine gewisse Zeit zum Sichten braucht, das ist schon klar. Aber natürlich wurde es vom Finanzministerium das schon auch ganz anders, durchaus provokanter angelegt. Also man hat diese Situation schon auch selber heraufbeschoren. Man hat sie schon auch provoziert. Und da war das eine oder andere Verhalten schon seit vergangenem Sommer auch im Urschuss nicht gerade hilfreich. Da ist es schon so, dass ein gewisses Bild dann entstehen kann, dass man halt das nicht ernst nimmt oder halt als reine Politshow sieht. Und jetzt, glaube ich, sind da Fehler auf allen Seiten schon gemacht worden in den letzten eineinhalb Jahren, aber man muss eben vorsichtig sein. Es geht schon auch um das Demokratiezutrauen, um das Zutrauen der Bevölkerung in die Institutionen des Landes, sei es der VfGH, sei es der Urschuss, sei es die Bundesregierung. Und das ist gerade aus meiner Sicht in einer Zeit wie der Pandemie, wo sowieso Verunsicherung da ist, einfach ein Unding, dass man das davon von unterschiedlichen Zugängen her auf die Spitze treibt. Also das braucht in Wahrheit niemand.
Aber würden Sie sagen, dass die Sorge, die das Finanzministerium hier geäußert hat, dass die Korrespondenzen über den Urschuss an die Öffentlichkeit gelangen, hier überhaupt berechtigt ist?
Ich glaube, man muss sehr stark differenzieren. So wie ich es vorhin gesagt habe, in den jüngsten Konvoluten sind durchaus auch Passagen dabei, wo ich mich aber bitte, ich bin juristischer Laie, ich will mich da jetzt wirklich juristisch nicht äußern, das steht mir nicht zu. Aber wo man als Politikbeobachter, sagen wir es mal so, schon den Eindruck hat oder das Gefühl hat, dass da jetzt nicht alles unbedingt untersuchungsgegenstandsrelevant ist. Aber selbstverständlich gibt es, und das tut dem anderen sehr, sehr relevanten Aspekt, nämlich der Aufklärung, der zu Recht verlangten und vorangetriebenen Aufklärung, was eben die Vorwürfe angeht, in den unterschiedlichsten Richtungen. Das kann da jetzt keine Entschuldigung sein. Und es agieren da natürlich irgendwo Beteiligten logischerweise auch immer im Hintergrund mit einer eigenen Partei oder sogar einer persönlichen Taktik und versuchen das natürlich entsprechend zu spinnen in der Öffentlichkeit. Und was in Richtung der Bevölkerung, glaube ich, im Zentrum stehen sollte, ist schon eben dieser Aufklärungsaspekt, wo man das nüchtern, hart und den Fakten entsprechend einfach verhandelt und abhandelt. Das wäre etwas Wünschenswertes. Natürlich müssen diese Vorwürfe aufgeklärt werden, muss man sich anschauen, was da dran ist oder eben nicht dran ist. Und da ist es eben so, dass die Emotionalität, das Hochjapfen der Gefühle derzeit das Dominante ist und nicht unbedingt das Sachliche. Und das ist etwas, was dann selten gut tut. Und wie gesagt, ich sehe es eine Stufe drüber, noch einmal über den legitimen Aufklärungsinteresse gibt es eben auch dieses demokratiepolitische Interesse, was jetzt das grundsätzliche Zutrauen, das Systemzutrauen in der Bevölkerung angeht. Und da ist es eben so, dass viele Bevölkerungsgruppen aus anderen Gründen, also die Pandemie, die ökonomische, soziale Situation unter Druck geraten. Und man muss sich schon auch immer fragen, als politisch Handelnder, welches Bild erzeugt gerade insgesamt eine Diskussion? Und das ist, glaube ich, derzeit ein Teil des Problems.
Mhm. Abschließend vielleicht noch, jetzt wurden die Dokumente ja gestern geliefert, allerdings ausgedruckt und mit Geheimhaltungsstufe 3. Das bedeutet, dass die Daten nicht in medienöffentlichen Sitzungen zitiert werden dürfen und dass sie auch nicht digitalisiert und somit schnell durchsucht werden können. Die NEOS sehen darin eine Brüskierung des Parlaments. Christian Hafenecker, FPÖ-Fraktionsführer im Ibiza-Untersuchungsausschuss, forderte heute am Vormittag den Rücktritt des Finanzministers und auch von Kurz. Wie wird es Ihrer Meinung nach jetzt mit der ÖVP weitergehen?
Nun, ich glaube, dass diese Emotionalisierung, die ich gerade angesprochen habe, dass sich die noch einmal zuspitzen wird. Natürlich ist klar, dass da den Nerven auf unterschiedlichen Bereichen blank liegen. Das ist auch in der ÖVP so, definitiv. Also da betrachtet man dieses Thema nicht mehr cool. Es ist auch so, dass das natürlich in einzelnen Landesparteien auch für Unmut sorgt, auch wenn das ist ein Unterschied zur früheren ÖVP, wo sowas sofort öffentlich abgehandelt worden wäre, dieser Unmut wird nicht öffentlich geäußert, jedenfalls noch nicht. Da gibt es noch eine hohe Disziplin, aber man darf sich nicht darüber hinwegtäuschen, dass das schon auch intern eine unangenehme Situation ist. Nämlich der Eindruck, den die ÖVP da gerade erweckt oder einzelne Handlungen da gerade erwecken. Natürlich versucht die Opposition das Ganze auch noch einmal zuzuspitzen und man hat insgesamt den Eindruck, die Art der Lieferungen, genau diese Geschichten, die Sie gerade angesprochen haben, die Klassifizierung etc., all das ist quasi wird so gemacht von den unterschiedlichen Seiten, dass man es halt ausreizt, dass man immer wieder einen neuen quasi Verhandlungs- oder einen Zwischenschritt einlegt, um entweder zu verzögern oder natürlich auch gewisse Geschichten dann noch einmal hochzuziehen. Also ich glaube, wir werden aus dieser Emotionalisierungsspirale jedenfalls nicht mehr in diesem Ausschuss rauskommen. Das fürchte ich, wird sich noch einmal zuspitzen. Ich weiß nicht in der Substanz, das wissen wir beide nicht, was da noch kommt oder was potenziell auch nicht vorgefallen ist, das wissen wir alles nicht. Hängt aber natürlich dann davon ab, auch wirklich von diesen Inhalten oder von dem Substrat, das am Ende des Tages dann dasteht, wie sich diese Situation für die ÖVP darstellt. Natürlich ist eine Eskalation möglich, wenn das entsprechend ist. Wenn sie das nicht ist, dann wird sich wahrscheinlich die ÖVP hinstellen und sagen, naja, habt's gesehen, das war wieder der Sturm im Wasserglas. Nicht? Welche der beiden Seiten also da am Ende unter Anführungszeichen recht hat, das ist heute noch ganz schwer zu sagen. Das, was jedenfalls sich abzeichnet, ist eben diese emotional unglaubliche Zuspitzung und wirklich der Umstand, dass man sich auf politischer Ebene ja, fast schon mit Hass begegnet, die da derzeit auch dominiert. Und das ist natürlich insgesamt nicht gut. Aber was das Substrat noch einmal die Causa selber anbelangt, da muss ich einfach um Verständnis bitten. Da muss man die Aufklärung, die natürlich auch die Staatsanwaltschaft vorantreibt, einfach abwarten. Ich weiß schlicht und ergreifend nicht, was da noch kommen kann. Und das ist natürlich für eine finale Beurteilung dieser Causa selbstverständlich sehr, sehr relevant.
Herr Hofer, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und für Ihre Einschätzung zu diesem Thema. Für eine endgültige Beurteilung müssen wir also noch etwas abwarten, so der Politikberater Thomas Hofer. Und auch auf Twitter wird dieses Thema natürlich viel diskutiert. Einen zusätzlichen Grund dafür lieferte auch noch das Parlament, denn sie haben die Vielzahl an Akten auf Wunsch eines Twitter-Users umgerechnet und schreiben auf Twitter: Wir haben nachgerechnet, wenn die 204 Ordner je maximal 500 Blatt enthalten, die doppelt bedruckt sind, ergibt das eine Gesamtfläche von 1,782, also mehr als 1,5 Fußballfeldern. An der Umrechnung in Badewannen arbeiten wir noch. Damit jetzt aber genug Innenpolitisches für heute. Jetzt gibt es noch Musik für euch. Passend zum heutigen Tag spielen wir euch jetzt das Lied Freitagabend von Annenmay Kantereit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gleich auf Apple Podcast, Fio oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Um Ton und Schnitt hat sich heute Aaron Olsacher gekümmert. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Carolina Bartosch und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Freitagabend und ein noch schöneres Wochenende.
Freitag in der Innenstadt fahren junge Männer Autos, die ihnen nicht gehören. Sie werden heute Nacht so oft auf die Familie schwören. Irgendwo im Gewerbegebiet, da wo sich alle berauschen. Fragen meine Freunde, Fremde, kannst du mir was verkaufen?